Zwei Angler unterhalten sich, tauschen Tipps und Tricks aus. Natürlich erzählen sie sich auch ihre Heldengeschichten. Dann fängt der Erste an und sagt, ich habe mal einen Hecht gefangen, 80 Kilo. Stundenlang habe ich mit ihm gerungen, bis ich ihn dann hatte. Der andere wird ein bisschen kleinlaut und denkt sich, oh, ich hatte noch nie so einen am Haken. Und sagt, das Verrückteste, was mir mal passiert ist, ich habe mal eine Laterne geangelt. Also eine Laterne, auf der war ein Schild und auf dem stand 1912. Und diese Laterne war wasserdicht. Und in der Laterne brannte noch Licht. Der andere schaut ein bisschen merkwürdig und sagt, okay, ich nehme von meinem Hecht 50 Kilo weg, wenn du das Licht in der Laterne ausmachst. Und dann denke ich mir, was hätte wohl Jona gesagt? Wenn er bei den beiden gesessen wäre und von seiner Geschichte erzählt hätte. Hätte er sie überhaupt erzählt oder hätte er gedacht, oh nee, ich halte lieber den Mund. Also wenn schon 80 Kilo Hecht und 100 Jahre Laterne zu viel ist, ich mische mich mal nicht ein in das Gespräch von den beiden. Ich liebe die Jona-Geschichte. Ich liebe sie deswegen, weil wir so viel von ihr lernen können. Und ich liebe sie deswegen, weil sie zeigt, was für einen Gott wir anbeten. Und welchen Gott wir den Vater nennen dürfen. Und ich glaube nicht, dass die Jona-Geschichte ein Märchen ist oder eine Fabel. Ich meine, spricht ja auch kein Tier. Sondern ich glaube, dass diese Geschichte uns zeigt, wie sehr Gott in das Wirken und in das Rad der Geschichte eingreift. Aber nicht nur der Inhalt dieser Jona-Erzählung ist faszinierend, sondern auch die Form. Die Jona-Erzählung beginnt vollkommen abrupt, ganz plötzlich. Ohne Vorwort, ohne Einleitung, ohne Widmung, ohne Dankesworte. Und sie endet ganz plötzlich mit einer Frage im vierten Kapitel. Der plötzliche Beginn lautet so: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Zack, mittendrin in der Geschichte. Wir erfahren so gut wie nichts über Jona. Wir erfahren hier, dass er der Sohn des Amittai war. Okay. Den Kerl kennen wir auch nicht, also so viel bringt uns das nichts. Wir erfahren in 2. Könige 14, Vers 25, dass Jona in dem Ort Gath-Hefer gelebt hat, ungefähr 5 Kilometer nordöstlich von Nazareth. So, das war's. Mehr wissen wir nicht von Jona. Wir kennen seine Umstände nicht. Wir wissen nicht, was war er für ein Beruf? Hatte er überhaupt einen Beruf? Hatte er Familie? War er verheiratet? Hatte er Kinder? War er reich? War er arm? War er ein frommer Mann? Oder wurde er gerade zu einem? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Als ob der Fokus in dieser Filmszene ganz auf Jona ist. Die Umstände, die sind zweitrangig. Gott blickt aber nur auf Jona und sagt, Jona, du bist mir wichtig. Egal, was die Umstände sind. Darüber reden wir später. Über deine Ausreden. Darüber reden wir später. Und Gott sagt, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive. Geh in die große Stadt Ninive. Ich muss hier ein bisschen Platz schaffen. Ninive. Sorry, also tut mir leid, dass ihr jetzt Ninive seid. Und im Hebräischen steht dort ein Wort, das heißt Kum. Komm. Steh auf, kann man sich merken. Undeutliche Aussprache wird aus Kom, Kum oder in manchen Dialekten sowieso. Ja. Ja. Sorry. Also, Kum ist Hebräisch und heißt komm, steh auf. Das ist so, als ob dir jemand in den Allerwertesten tritt. Also das ist nicht so ein, boah, mach dich mal langsam fertig, geh noch mal eine Stunde ins Bad oder so, sondern es ist so, geh nicht über los, ziehe nicht 10.000 Euro ein, sondern auf geht's, los geht's, mach dich von dannen. Und das ist die erste Anrede, die Jona von Gott hört, und das ist die erste Anrede, die ihr heute Morgen von Gott hört. Los, steh auf, ich will dich gebrauchen. Bei Jona habe ich es auch gemacht, aber jetzt bist du dran heute Morgen. Es gilt jetzt, hier und heute jetzt. Wer die Flyer für die Predigtreihe aufmerksam angeschaut hat oder unten seht ihr es auch, der sieht, dass hinter jedem Buchstabe ein Punkt ist, J-O-N-A. Und dieses J steht für jetzt. Jetzt ruft dich Gott. Jetzt, heute, morgen, hier will Gott dich gebrauchen. Und das ist unbeschreiblich. Wir werden an einigen Stellen der Predigt zu Punkten kommen, die unser Denken übersteigen. Es ist unbeschreiblich, dass der Schöpfer dieses Universums zu dir sagt, jetzt steh auf, komm, ich will dich gebrauchen. Er könnte doch alles selber machen, mit dem Finger schnippen, alles ist erledigt. Er könnte sprechen, hat er ja schon mal gemacht, dann ist eine ganze Welt entstanden. Aber er sagt, ich will dich gebrauchen und zwar jetzt. Einige von euch leben das längst, sind losgegangen, lassen sich von Gott gebrauchen. Andere zögern, tun es noch nicht. Manche, die losgegangen sind, zweifeln immer wieder, stolpern immer wieder, wissen immer nicht so richtig, ist das jetzt richtig, was ich da mache. Und so ist Jona für uns ein wunderbares Vorbild. Jona ist so etwas wie der postmoderne Christ. Also jemand wie du und ich. Und jetzt möchte ich euch mit den ersten 6 Versen des ersten Kapitels erklären. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mal ehrlich, warum gehst du in den Gottesdienst? Warum gehst du vielleicht in einen Hauskreis? Doch nicht wegen des Früchtetees. Warum machst du zu Hause deine Andacht, deine stille Zeit, deine Bibellese, nenn es wie du willst? Weil du die Hoffnung hast, das ist zumindest meine Hoffnung, dass Gott zu dir redet. Nicht, dass du eine fromme Pflicht erfüllst und dein frommes Gewissen bereinigt ist, sondern weil du dir erhoffst, dass Gott zu dir redet und dass das Wort des Herrn zu dir geschieht. Weil sein Wort wahr ist, ewig wahr ist. Die Bibel ist auch kein Buch, in dem nette Geschichten stehen und man kann da mal ein bisschen was für sich in Anspruch nehmen. Die Bibel ist Gottes Wort. Es gibt auch so eine ganz kleine, spitzfindige Unterscheidung, ob man sagt, die Bibel enthält Gottes Wort oder die Bibel ist Gottes Wort. Wenn wir sagen, die Bibel enthält Gottes Wort, dann ist natürlich die Frage, was ist davon Gottes Wort und was nicht? Und wer misst sich zu, das zu entscheiden, was Gottes Wort ist und was nicht? Und deswegen glaube ich, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es zu uns spricht, dass es geistliche Wahrheiten in unser Leben hineinspricht und prophetische Worte in unser Leben. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und dann geschieht es, Gott spricht wirklich. Und viele von euch haben das schon erlebt, dass Gott spricht. Durch ein Bibelwort, durch die Predigt, durch ein Gespräch mit anderen Christen, durch die Anbetung, wenn wir Gott Lieder singen, wenn ein biblisches Wort zu uns spricht. Manche von euch wissen, ein Wort, was mich prägt, zumindest seit meiner Konfirmation, ist mein Konfirmationsvers aus 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dieses Wort hat so oft in mein Leben hineingesprochen. Und dieses Wort hat nicht ich mir ausgesucht, dieses Wort hat mein Vater für mich ausgesucht, der am Donnerstag ins Pflegeheim kommt und der mich nicht mehr kennt, aber der das in mir hinterlassen hat, dass es dieses eine Wort gibt. Ich wollte einen anderen Vers damals, aber er wusste, nein, mein Sohn kriegt einen anderen Konfirmationsvers und der trägt mich bis heute immer und immer und immer wieder. Wenn nämlich Situationen in meinem Leben sind, die alles andere als nach Sieg riechen, die alles andere als nach Friede, Freude, Eierkuchen aussehen. Ich kann Ihnen nicht mehr dafür danken, aber vielleicht wird euch jetzt bewusst, warum wir Orange gepredigt haben und welchen Wert und welchen Sinn es hat, dass wir alle Generationen damit meinen. Und ich richte an euch Ältere das Wort und sage euch, was ihr in die Jugend, in die junge Generation hineinlegt, das wird ihr Leben prägen. Und ihr Jüngeren, vergesst nicht, was die Älteren in euch gelegt haben. Und es ist dieses Bibelwort, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, der mich immer wieder nach vorne schauen lässt und für mich wie so ein Lebensmotto geworden ist. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Aber nicht immer ist das, was er zu uns spricht, auch etwas, was uns passt, was wir gerne hören. Wenn wir im Gottesdienst, in unserer Bibellese, im Hauskreis, in der Anbetung, wenn wir den Eindruck hören, wir hören Gott zu uns reden, in uns ist etwas und wir merken, oh, ich glaube, Gott macht mich gerade auf was aufmerksam, dann ist es nicht immer so, dass wir es gerne hören. Vielleicht merken wir, ja, ich sollte das Gespräch suchen. Ja, ich sollte mich entschuldigen. Und manchmal gebraucht Gott auch Menschen, um zu uns zu reden. Und dann macht er uns auf etwas aufmerksam und wir merken, und wir gehen dem nach, ja, stimmt, eigentlich sollte ich mich entschuldigen. Ich sollte das Gespräch suchen. Ich sollte mit etwas aufhören. Ich sollte mich einbringen in meine Nachbarschaft, in die Gemeinde. Raus aufs Wasser gehen, wie wir gehört haben. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Ja, sollte Gott wirklich meinen, dass ich dieses Gespräch suchen soll, dass ich den ersten Schritt mache, dass ich für Vergebung sorge? Sollte er wirklich wollen, dass ich meinem Arbeitskollegen von ihm erzähle und ihn zum Gottesdienst einlade? Soll er wirklich wollen, dass ich mich mehr in die Gemeinde einbringe, in sein Reich? Und so laufen wir vor Gott weg, lassen die Dinge, die in uns dann manchmal so aufkommen, 1, 2, 3 Tage liegen. Ja, und dann sind sie schon nicht mehr so schlimm. Und so sind wir weggelaufen vor Gott. Und das Reden des Heiligen Geistes in uns verblasst nach und nach. Und wir laufen weg. Wir verstecken uns, so wie Jona. Und ihr seht hier mal die Entfernung, von der wir reden. Die Jona so... Also man könnte sagen, Ninive und Tarsis liegen nicht so ganz nebeneinander. Ja? Also ich kann es natürlich nur grob einzeichnen, wo Jona ist, wo Ninive ist und wo Tarsis liegt. Ja? Also man könnte durchaus sagen, dass Jona eine etwas andere Richtung eingeschlagen hat, als wir hier sehen. Ninive und Tarsis liegen, also ja, schon so ein bisschen auseinander. Für die Zeit damals war das eine Weltreise. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie soll das denn gehen? Wie soll man sich denn vor Gott verstecken können? Wie soll man vor Gott wegrennen können? Gott sieht doch alles. Heißt es nicht in Psalm 139, nämlich flühe der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten, Herr. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Wie um alles in der Welt soll also Jona weglaufen. Und da kommen wir an so einen Punkt, wo wir denken, hey, das ist doch alles Satire. Das ist doch nicht so ganz ernst gemeint. Aber ich mache euch ein Angebot, dass wir Jona besser verstehen und was dieses Weglaufen vor Gott und dieses Verstecken wirklich bedeutet. Ich mache euch das Angebot, Jona besser zu verstehen, aber das könnte mit dem Risiko und der Nebenwirkung behaftet sein, dass ihr euch besser versteht. Also euch selbst. Ob ihr das jetzt gut oder nicht findet, das überlasse ich euch. Ich möchte nämlich einsteigen mit euch in die Glaubenswelt Jonas. Jona gehörte zum Volk Gottes. Und die Menschen glaubten, Gott ist gegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig. Gott sieht alles. Gott entgeht nichts. Gott ist überall da. Aber es gibt so ganz besondere Momente, Situationen, so heilige Momente, in denen greift Gott unmittelbar ein. Und die Juden haben bis heute dafür einen Ausdruck. Und dieser Begriff heißt Shekinah und bedeutet so viel wie das Innewohnen, die Manifestation Gottes, eine Einwohnung. Jetzt, hier ist Gott. Und das sind so diese ganz besonderen Momente, wo sie Gott erleben. Und dieses Wort Shekinah kommt vom hebräischen Verb Shachan, das heißt Zelten. So, jetzt, keine Ahnung, wer von euch gerne zeltet und an was ihr gerade beim Zelten denkt, aber wenn wir mal an die Bibel und Zelte denken, da kommt uns doch was in den Sinn, vielleicht Bibelleser wissen mehr. Zu Beginn der Geschichte des Volkes Gottes, mit Gott selbst steht die Stiftshütte, wie es Luther übersetzt. Es war ein Zelt, in dem Gott sich offenbarte. Ein Zelt, in dem nach jüdischem Verständnis Gott wohnte, wo Gott war, wo seine Gegenwart ganz greifbar war, wo auch außergewöhnliche Dinge geschahen. Und jetzt schauen wir mal ganz ans Ende der Bibel, ins allerletzte Buch, die Offenbarung. Und dort nicht irgendwo hin, sondern in das letzte Kapitel der Offenbarung, 21, Vers 3 bis 5. Siehe da, die Rede ist von der zukünftigen Welt. Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Luther übersetzt das mit Hütte, aber das ist leider nicht richtig. Sorry, Luther. Und das im Reformationsjubiläum Stress. siehe da das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott liebt Zelten. Schechinah ist dieser Begriff, dass Gott hier jetzt seine Zelte aufschlägt und dass er jetzt ganz greifbar, ganz nah ist, dass er wirkt. Das sind die Momente, wo wir noch Jahre später davon erzählen, habe ich Gott erlebt. Da hat er zu mir geredet, da habe ich Heilung erfahren, da ist ein Wunder passiert. Und jetzt merken wir, so weit weg von Jonas sind wir gar nicht. Boah, was wäre unser Leben stressig, wenn wir lauter solche Momente hätten. Gut, es wäre auch schön, ja. Aber es geht uns doch genauso, dass wir sagen, ja, klar ist Gott allgegenwärtig, klar sieht Gott alles. Aber das hier, das erlebe ich auch nicht jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, überhaupt. In der rabbinischen Tradition ist dieses Wort Shechinah sogar ein Gottesname geworden. Jetzt geht mein Mikro nicht mehr. Und dieses Wort Shechinah wurde zu einem Gottesnamen, weil es noch viel mehr ausdrückt. Das drückt aus Glück, Frieden, Heiligkeit, Ruhe. Und wer sich ein bisschen im jüdischen Glauben auskennt, der weiß, die Juden haben großen Respekt und Ehrfurcht vor dem Gottesnamen. Und dass mal etwas ein Gottesname wird, dazu muss es schon einige Castings bestehen. Shechinah ist es geworden, bis heute. Und Jonas' Glaube besteht eben darin, er läuft nicht weg vor Gott, sondern er läuft davor weg, dass Gott in sein Leben eingreift. Er läuft vor dieser Shechinah weg. Er läuft davor weg, weil er sagt, hey, ich renne jetzt irgendwo hin, wo Gott nicht mehr in mein Leben eingreifen kann, wo er mich nicht mehr berufen kann, wo er dieses Prophetengedöns echt mit jemand anderem machen kann, aber nicht mit mir. Und Jonas ist ja nicht dumm. Tarsis wählt er sich nicht so aus, weil Spanien ein schönes Land ist. In Jesaja 66, Vers 19 heißt es, und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten, spricht Gott, und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach Put und Lut, nach Meschech und Rosch, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. Tarsis ist also nicht nur eine riesengroße geistliche räumliche Entfernung, sondern es ist die Gottesferne schlechthin, weil dort noch kein Mensch was von Gott gehört hat. Also wird Gott da auch nicht zu finden sein. Also haut Jonah mal nach Tarsis ab, weil er sagt, dort lässt Gott mich in Ruhe. Ich gebe ihm schon den Spielraum, den er in meinem Leben kriegen soll. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal schön nach Tarsis, da ist Ruhe und da lässt er mich in Ruhe. Und er läuft weg vor dieser Shechinah. Er läuft weg. Er entscheidet sich dagegen, dass Gott in sein Leben eingreift und misst ihm diesen Spielraum zu, wie er in sein Leben sprechen darf. Kennst du das? Dass du manchmal auch nach Tarsis unterwegs bist und Gott genau zumisst, was er jetzt darf und was er nicht darf. Und dabei laufen wir nicht vor Gott weg. Wir laufen vor Shechinah weg, vor Glück, vor Heiligkeit, vor Frieden, vor Ruhe, vor dem, was unser Leben eigentlich ausmacht. Manchmal tut es weh, am Anfang auf Gottes Ruf zu hören. Manchmal ist es auch nicht einfach. Die Tage flattert in euren Briefkasten oder ist es schon der aktuelle Wutachblick. Und darin berichten einige aus der Gemeinde, wie sie Gottes Ruf gehört haben, wie sie seine Führung erlebt haben. Und nicht immer ist es Friede, Freude, Eierkuchen von Anfang an. Aber am Ende ist es mehr als Friede, Freude, Eierkuchen. Am Ende haben sie gemerkt, das ist genau das, was Gott mit mir wollte. Aber kann es sein, dass wir manchmal vor Gott weglaufen, weil wir das auch gar nicht mehr glauben? Weil wir nicht mehr glauben, dass Gott in unser Leben eingreift, und zwar unmittelbar und direkt. Wisst ihr, das Problem von Glaubensgeschichten der anderen ist, dass es die Glaubensgeschichte der anderen ist. Wie Gott dort eingreift in ihr Leben, wie er Heilung schenkt. Aber nicht in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem vielleicht. Und ich lade dich heute Morgen ganz neu ein, Gott zu vertrauen, dass er damit nicht aufhört. Dass er nicht aufhört, in dein Leben einzugreifen. dass Shechinah kein netter Begriff ist, sondern dass es Realität ist. Dass er Wunder tut, dass er heilt, dass er in dein Leben hineinspricht. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg, sondern steh auf und komm. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann geh dem nach. Dann lass es nicht einfach so dahin plätschern. Ich glaube, dass Gott zu nicht wenigen heute Morgen spricht. Und warum? Weil wir haben am Anfang diesen Gottesdienst unter den Einfluss Gottes gestellt, indem wir ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Das ist ja kein netter Spaß, so wie man, keine Ahnung, in der Schule den Lehrer begrüßt, aufsteht und dann irgendwas runterleiert. Das ist ein Ausspruch von Autorität und da ist es nicht verwunderlich, wenn dann was passiert. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Und ich dachte mir, was ist das für ein Bild für unsere Gesellschaft heute? Es herrscht Chaos, es herrscht Gewitter, es herrscht Unwetter, es herrscht ein Durcheinander. Und ich musste, Willem, wo sitzt du? An deine Predigt vom 23. Juli denken, die du auch mal kurzerhand umplanen musstest, damals München, der Amoklauf. Und wie du aus dem Südkurier die Schlagzeile dabei hattest, die Welt aus den Fugen. Ja, und ich denke mir, ganz oft ist es so. Immer noch und immer wieder werden weltweit Christen verfolgt, um ihres Glaubens willen gefoltert, hingerichtet. Diese Welt ist Chaos, wie hier in diesem Unwetter. Diese Woche habe ich von einem Fall in Argentinien gehört, vielleicht haben das manche auch gehört, von einem 16-jährigen Mädchen, das von mehreren Männern unter Drogen gesetzt wurde, auf brutalste Weise misshandelt wurde, vor einer Klinik abgegeben wurde mit dem Hinweis, sie hat eine Überdosis. Am nächsten Tag starb sie und die Obduktion hat den Rest ergeben. Und die Staatsanwältin hat gesagt, sie hat in ihrem langen Berufsleben schon viel erlebt, aber sowas noch nicht. Was geht in so Menschen vor? Welches Chaos muss in solchen Menschen herrschen, vom Opfer mal ganz zu schweigen, was das für brutale Erniedrigungen und Schmerzen sind. Vor wenigen Tagen in Freiburg, ein 51-jähriger Mann muss mal. Er macht es in der Öffentlichkeit. 4 weitere Männer provozieren ihn, schlagen ihn. Er geht noch nach Hause, spricht mit seinem Sohn, am nächsten Tag ist er tot. Sein Sohn veranlasst eine Obduktion. Und es zeigt sich eben, dass er von den Männern brutal geschlagen wurde und an den Verletzungen erlag. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe, haben die Ärzte mal vor langer Zeit gesungen. Ja, ich weiß schon, ich gehe durch den Kopf, wie es weitergeht. Und manchmal denke ich, ist es so, dass unsere Welt schreit nach Liebe? Hören wir diese Schreie überhaupt? Oder liegen wir da und schlafen? Ich sage ja, Jona ist für uns echt ein super Kerl. Hören wir die Schreie der Menschen um uns herum, diese verzweifelten Schreie? Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Der Kapitän wiederholt im Wortlaut den Auftrag, den Gott Jona gegeben hat. Er sagt ihm, komm, steht im Hebräischen. Er sagt ihm genau das Gleiche wie Gott, los, mach dich auf. Komm, steh auf. Als ob die Stimme der Christen eine Stimme unter vielen ist. Ja, so ist es doch. Soll auch jeder glauben und nach seiner Fasson selig werden, wie wir heute so schön sagen. Ja, aber immerhin ist es eine Stimme. Und als ob die Menschen und die Welt um uns herum schreit und ruft, komm, steh auf, Christen, helft uns. Und was machen wir? Stehen wir auf oder schlafen wir? Natürlich schreien sie es nicht explizit. Aber wir müssen nur mal schauen, was in unserer Welt so von dannen geht. Da schreien sie es durch ihr Leben. Kommt, steht auf und helft uns. Und so ist Jona ein Prototyp eines Christen in der Postmoderne. Wir warten auf Gottes Wort, wir hören Gottes Wort passt uns nicht ganz. Wir entziehen uns Gottes Shechina, seinem Eingreifen in unserem Leben. Vielleicht glauben wir es auch gar nicht mehr so richtig. Und die Menschen schreien und rufen in ihrer Not zu uns. Nehmen wir die Flüchtlingssituation um uns herum. Wir stehen vor einer historischen Situation. Noch nie war es so einfach, so vielen Menschen, die muslimischen Glaubens sind, von Jesus zu erzählen, ohne dass man vom Staat dafür gefoltert wird, weil unser Staat das noch nicht macht, aber sie kommen zu uns. Wie es noch nie der Fall war. Ich habe bei Johannes Hartl, ich habe es aber nicht verifizieren können, dem Gründer und Leiter vom Gebetshaus in Augsburg gelesen, dass in diesem Jahr und im letzten Jahr durch diese Flüchtlingssituation so viele Iraner zum Glauben an Jesus kamen wie im ganzen letzten Jahrhundert nicht. Ich sage euch die Zahl wie die Lottozahlen ohne Gewähr. Aber es hat mich beeindruckt. Ja, da ist doch was dran. Hören wir die Schreie, hören wir die Not, die Verzweiflung um uns herum. Gott will dich dazu gebrauchen. Aber jetzt, ihr Lieben, geht es um noch viel mehr, als ob das nicht schon genug ist. Um etwas viel Größeres, das unser Denken übersteigt. Jonas Auftrag war Ninive. Und Ninive war damals kein Provinznest, sondern hatte schon 120.000 Einwohner. Man brauchte 3 Tagesreisen, um einmal um die Stadt zu laufen. Und es war die Hauptstadt der damaligen Weltmacht der Assyrer. Und Ninive heißt auf Deutsch Wohnung des Bösen. Und der Name war Programm in dieser Stadt. Ein schöner Städtenamen. Komm, wir machen einen Ausflug in die Wohnung des Bösen. Da wollte aber auch keiner hin. Da wollte niemand hin. Und Jonas soll nun Gottes Gericht predigen. Er soll gegen die Menschen dort predigen. Er soll ihnen Gottes Nein zu dem, was sie tun, predigen. Und das ist ein heikler Punkt, gerade in der Postmoderne. Darf man das überhaupt? Darf man das? Darf man sagen, dass da was ist, was Gott nicht will? Wann verstehen wir, dass das Evangelium keine Kuschelbotschaft ist, sondern eine Rettungsbotschaft? Als Jesus auf diese Erde kam und seinen öffentlichen Dienst begann, berichtet der Evangelist Markus in seinem 1. Kapitel im 15. Vers, dass Jesus sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Weil es ein Gericht gibt. Es gibt ein Gericht und gab ein Gericht, oder es gab es, aha, ich nehme jetzt das Ende noch nicht vorweg, vielleicht kennen es manche noch nicht, aber es wird ein Gericht geben. Es gibt ein Nein Gottes zum Menschen, nicht solange wir leben, aber es gibt ein ewiges Verlorensein für Menschen. Das ist für mich kein theologischer Gegenstand, über den wir diskutieren können. Doch, wir können diskutieren, können wir gerne, aber es ist für mich eine biblische Wahrheit, dass Menschen auf ewig verloren gehen werden. Und dass Menschen aber zur Lebzeit die Möglichkeit haben, zu Jesus umzukehren. Und solange sie leben, gibt es kein Nein. Es gibt immer die Möglichkeit des Ja's Gottes. Immer die Möglichkeit der Umkehr. Deswegen lasst uns im Diesseits den Menschen auch helfen, nicht nur ihre Nöte wahrzunehmen, sondern sie auch auf das Jenseits vorzubereiten. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, wenn das nicht unser Motor ist, was dann? Was dann? Die Welt ein bisschen besser machen. Ja, da können wir zu ganz vielen Non-Profit-Organisationen gehen, die haben mehr Geld und mehr Möglichkeiten als Kirche. Aber wir als Kirche haben viel mehr als Geld und Möglichkeiten. Wir haben etwas zu geben, was Menschen vorbereitet auf ihre Ewigkeit. Und das bedeutet Geschichte schreiben. Menschen Seelen vorbereiten auf die Ewigkeit. Und sich dessen bewusst zu sein, dass es ein Verlorensein der Menschen gibt. C.S. Lewis sagte einmal, es gibt 2 Arten von Menschen. Die einen beugen ihre Knie vor Gott und sagen, dein Wille geschehe. Die anderen weigern sich, ihre Knie vor Gott zu beugen und zu ihnen sagt Gott, dein Wille geschehe. Gott schickt niemanden in die Hölle. Aber er respektiert jeden Menschen, der diesen Weg für sich wählt. Und es blutet ihm das Herz. Und das ist in der Postmoderne nicht wirklich in. Und da sind wir wieder bei Jonah, kein Wunder hatte der keinen Bock, nach Ninive zu gehen. Aber wir predigen viel zu wenig darüber, dass es ein Gericht geben wird. Aber es ist mein Antrieb, meine Leidenschaft, meine Vision, mein Motor, dass Menschen gerettet werden auf Zeit und Ewigkeit. Und deswegen bitte ich dich, komm. Komm und steh auf und lass dich von Gott gebrauchen. Vielleicht das erste Mal. Vielleicht hast du so nach Orange gedacht, wo ist mein Platz? wie kann ich dazu beitragen, dass Shechinah geschieht, dass Gott immer wieder sich zeigt? Dann bleib da dran. Rede mit anderen, bete und Gott wird es dir zeigen. Aber vielleicht musst du auch erneut aufstehen, weil du schon so oft hingefallen bist, weil du dich für Jesus schon längst einsetzt und es immer wieder Momente gibt, wo du sagst, ich schmeiß das alles hin. Kein Bock mehr. Dauern diese Misserfolge, dauern diese Streitigkeiten, was man macht es jedem falsch, also bei dem einen, bei dem anderen. Ich lasse es. Und ich bin nicht Gott und ich bin kein Kapitän, aber ich sage zu dir, steh auf. Steh auf und setz dich weiterhin für Jesus ein. Er, der auf dem Weg nach Golgatha mehrmals gestolpert ist und wieder aufstand, er hilft dir auch aufzustehen. Lass dich nicht entmutigen, denn du bist Teil der größten Rettungsaktion, die die Menschheitsgeschichte jemals gesehen hat. Und das sollte doch unser Motor, unser Antrieb sein, dass wir das Menschen geben. Jona hatte die Chance. Er hatte die Chance, dass sein Leben spannend wird. Weil das wird es, wenn wir Gottes Ruf hören und dem folgen. Und wenn wir erleben, wenn Shechinah geschieht, wenn Gott in unser Leben, in unserem Leben handelt. Welches Privileg ist das eigentlich, dass der Gott dieses Universums dich, jeden von uns meint? Jona ist 2700 Jahre her. Wir wissen jetzt immer noch kaum etwas über diesen Mann. Immer noch nicht. Und trotzdem ist er 2700 Jahre später sehr bekannt. Obwohl man eigentlich nicht viel über ihn weiß. Gott hat aber mit Jona Geschichte geschrieben und er will mit dir Geschichte schreiben. Und wer weiß, was in 2700 Jahren ist, wenn Jesus bis dahin nicht wiedergekommen ist. Vielleicht redet man dann von dir. Und dann heißt es nicht Jaffo, Ninive und Tarsis, sondern Budröschingen, Stühling. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Stadt für was steht. Ihr wisst, was ich meine. Dann heißt es, dann ist vom Wutachtal plötzlich die Rede. Ja, von Jona auch noch. Versteht ihr? Gott sind die Umstände nicht egal. Gott sind deine Umstände nicht egal. Überhaupt nicht, weil du ihm nicht egal bist. Aber er sagt, komm, leg sie mal eine Runde zur Seite. Und jetzt gucken wir dein Leben an, jetzt gucken wir dich an. Und jetzt will ich dich gebrauchen. Es ist nie zu spät, solange wir leben, aufzustehen. Und zu sagen, ja, Jesus, ich will für dich leben. Und ich möchte noch viele Menschen auf dich hinweisen. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und deswegen bitte ich dich, steh auf um der Menschen willen, die Gott so sehr am Herzen liegen. Jesus, danke, dass du uns das zutraust, dass du uns mit hineinnimmst in deine große Geschichte mit der Menschheit. Danke, Jesus, dass du mit jedem von uns Geschichte schreiben willst. Und dass dir unsere Umstände nicht egal sind, aber dass sie nicht wichtig sind für dich, ob du uns gebrauchen willst oder nicht, sondern du kannst jeden und willst jeden von uns gebrauchen. Und Jesus, ich bitte besonders für diejenigen heute Morgen, die jetzt vielleicht Rückschläge erlitten haben oder immer wieder erleiden, weil sie schon aufgestanden sind, dass du ganz neu ihnen Mut gibst, weil du der Auferstandene bist und weil du auch immer wieder aufgestanden bist. Und ich bitte dich für alle, die noch gar nicht aufgestanden sind, dass du ihnen Kuhm sagst, dass sie aufstehen, losgehen und dass sie einen Unterschied machen in dieser Welt. Und Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du in unserem Leben immer wieder eingreifst, dass Shechinah geschieht und wir nicht vor dir weglaufen, sondern auch jetzt, heute Morgen, was wir innerlich spüren, mitnehmen, dass wir das nicht zur Seite legen, sondern dass wir es bearbeiten. Und Jesus, wir danken dir, dass es heute noch wahr ist, dass du Geschichte schreibst mit uns in diesem Land. Amen.